Wie sagen die Amerikaner, wenn Kenneth Copeland auf die Bühne kommt? Ja, das war Oral Roberts. The man for this hour. The lady for this hour. Amen.
Wir danken dir für Mikrofone, für diesen Morgen und für dein kostbares Wort. Und ich bete, Gott, dass deine Kraft in meiner Schwachheit heute zur Höchstform aufläuft. Ich bete, dass du, Geist Gottes, einfach wirkst, wie Bernd schon gesagt hat, wie wir schon gebetet haben. Und Jesus, ich bete, dass du gerade jetzt die Tür aufmachst, die du mir gezeigt hast. Mach die Tür auf für das, was der Geist heute in deinem Auftrag wirken soll. Gerade jetzt. Wir lieben dich, Vater. Wir lieben dich, Herr Jesus. Und wir lieben dich, Gott, Heiliger Geist. Ehre sei dir, wunderbarer, dreieiniger Gott. Danke für die offene Tür zum Himmel heute Morgen über uns. Danke, dass du redest. Durch mich, trotz mir, ohne mich. Und für deine Gegenwart. Ehre sei dir alle Zeit. Amen. Amen. Ja, ich habe euch ja den Titel verraten. Ich mache weiter, er macht auch. Wir machen beide unseren Job. Na, darum geht's heute Morgen. Da kommen wir noch hin. Das ist total spannend. Eine Demonstration dessen, was die Predigt gleich bringt. Aber ich wollte euch, ich mache ja gerne Rätsel mit euch. Wenn ihr mich schon mal predigen gehört habt, dann wisst ihr das. Ich hatte leider keine Zeit, so einen Schuhkarton einzupacken, wollte ich erst, habe eine Geschenktüte mitgebracht. Der Titel der Predigt und der nächsten drei Predigten, also ich bin jetzt 4 Sonntage on the row oder in the row dran. Jetzt überlegst du dir gerade, komme ich wirklich wieder? Die 5 Geschenke des Bräutigams. Und ich habe keinen Untertitel gegeben und ich habe auch, glaube ich, außer Bernd niemandem sonst was verraten. Und ich wollte euch jetzt mal testen, ob ihr drauf kommt. Vielleicht fangen wir mal einfach an. Wer ist der Bräutigam? Richtige Antwort. Wer ist die Braut? Okay, da kamen jetzt verschiedene, wir, die Gemeinde, ist alles richtig, genau. Welche 5 Dinge schenkt Jesus seiner Braut? Den Heiligen Geist, ja, da haben wir schon ganz drin. Das Tor. Ewiges Leben. Wo wäre Christa? Die Gaben, dann habe ich mich schon gefreut, dann sagt sie die Gaben des Heiligen Geistes. Ach. Okay, der Pastor hat es verraten. Die Dienstgaben. Schon mal gehört, das ist ein Wort, das steht so nicht in deiner Bibel, aber das verwenden die Theologen gerne, um 5 Begriffe zu erläutern, die du im Epheserbrief findest. Aber da kommen wir viel später hin und vielleicht kommen wir da heute überhaupt nicht hin. Weil ich habe eine ganz lange Einleitung und ich habe ein paar Gedanken, die sind völlig außer der Reihe, aber ich glaube, die sind für uns heute Morgen. Als erstes, Raphael, ich habe ein Fremdwort für deine Liste. Schreib mit. Und ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Misogynie. Kennt das Wort irgendjemand? Ist nicht schlimm, wenn nicht. Frauenverachtung. Cool, die Techniker hören zu. Danke, Matthias. Genau. Miso ist Hass oder Misi ist griechisch. Und Gynäkologe, haben wir schon mal gehört, das ist der Frauenarzt. Der Hass gegen die Frau. Das ist das Wort, was mir kam. Und vielleicht hast du eine Idee, wann es angefangen hat.
Hat jemand eine Idee, wann der Hass gegen die Frau angefangen hat? Im Garten Eden, wo unser ganzer Scheiß angefangen hat. Und da gehen wir jetzt mal kurz rein. Du kannst mit mir aufschlagen, 1. Mose 3. Das ist das Kapitel, da will man eigentlich nie hin, wenn man die ersten beiden gelesen hat und denkt, es lief so gut. Und dann taucht die Schlange auf und Mensch glaubt Schlange und dann kommt das Elend. Seid ihr da, 1. Mose 3? Vers 15. Oder ich lese den 14, nehmen wir noch mit dazu. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und jetzt kommt's, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wer ist der Same der Frau? Ja, Jesus ist fast immer die richtige Antwort. Es ist wirklich, er ist der Same der Frau. Er hat dem Feind den Kopf zertreten. Er hat die ursprüngliche Weltordnung ein Stück weit wiederhergestellt für alle die an ihn glauben auf jeden Fall. Und dem Teufel die Macht genommen. Das heißt, von diesem Moment an hatte Satan ein klares Ziel. Frau, mir Kopf zertreten, keine gute Idee, will ich gar nicht. Also hat er sich viele Dinge ausgedacht, um Frauen zu unterdrücken. Und wenn du nicht blind durch diese Welt gehst, begegnet dir Frauenhass, das ist jetzt ein sehr starkes Wort, Ablehnung der Frau, Unterdrückung der Frau überall. Ich weiß nicht, ob es einen Kulturkreis gibt, irgendwo eine matriarchalische Ordnung in irgendeiner Insel, weiß ich nicht, wo das umgekehrt ist. Es gibt auch das andere Wort aus dem Griechischen, das wäre dann das Wort Nummer 2 für deine Liste, Raphael. Das ist dann Misandrie, das ist Männerhass. Das ist genauso falsch. Und wo begegnet uns das? Gewalt gegen Frauen. Ich glaube, fast für jeden Tag im Jahr stirbt eine Frau in Deutschland an häuslicher Gewalt. Es ist aber auch viel subtiler. Du musst zum Arzt und du hast 2 Fachärzte zur Auswahl. Der eine ist ein Mann, der andere ist eine Frau und du sagst, na, ich gehe lieber zu dem Mann. Es ist ganz subtil auch eine Abwertung der Frau drin, weil du die Kompetenz aufgrund des Geschlechts so ein bisschen abwägst. Schon mal überlegt? Ihr nicht, okay. Ist mir schon so gegangen. Alle Frauen, die jemals berufstätig waren, für ein paar Jahre, es gibt keine Frau, die das nicht erlebt. Das Abwerten, das Schätzchen, das Mäuschen, das... Je nachdem, ja, es muss nicht übergriffig sein, aber es ist so ein, du bist nicht so ernst zu nehmen Ding. Schon mal erlebt? Ja. Bis hin zu den extremeren Dingen, bis hin zu Zwangsprostitution und was Frauen auf dieser Welt alles erleiden müssen. Die großen Religionen der Welt haben sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Wenn wir sie angucken, ich will da gar nicht ins Detail gehen, findest du auch dort die Unterdrückung der Frau. Und das Christentum muss keine Ausnahme sein, sollte sie sein, weil Jesus eine Ausnahme ist und er das völlig anders aufgezogen hat. Ist ein eigenes Studium, ein eigenes Buch und wenn du ein gutes Buch dazu suchst, liest das von Lauren Cunningham, warum oder warum nicht. Das beste Buch, theologisch, hat einen Co-Autor dazu, ist das beste Buch über die ganzen Bibelstellen, die dich zweifeln lassen. Darf ich hier überhaupt stehen und meinen Mund aufmachen in der Gemeinde und so weiter und so fort. So, Frauenhass hat vielfältige Auswirkungen. Am Freitag war ich mit 2 ganz tollen Männern unterwegs, um Lego zu kaufen. Das ist jetzt so für die Insider so ein bisschen auch egal. Wir waren unterwegs und wir sind unter anderem nach Köln gefahren und waren da im Kaufhof und standen auf der Rolltreppe. Und auf der Rolltreppe habe ich ein Gespräch mitgehört zwischen 2 Männern, die auf der anderen Seite der Rolltreppe, ich weiß nicht, wir sind hoch, die sind runter oder umgekehrt gefahren sind. Und das Gespräch war ungefähr so. Der eine Mann sagt zu dem anderen, ja, wenn du doch keine Gefühle für die hast, warum, dann lass das doch. Und wenn du in einem Monat noch keine gefunden hast, dann kannst du die immer noch nehmen. Klang jetzt, ich habe nur gedacht, du, ich sag das Wort jetzt, ich habe es auch ausgesprochen. Also wenn ich jetzt nicht ein totales Missverständnis an der Stelle hatte, war das jetzt nicht so nett. Das war, der hat halt was gesucht und wenn die eine, die ihn scheinbar cool fand, wenn er sonst keine bessere findet, dann halt die, das ist nicht die Liebe, die Gott sich ausgedacht hat und nicht das, der Plan zwischen Männern und Frauen. Andererseits, wenn du jetzt denkst, naja, bestätigt mein Vorurteil, das Gespräch hätte auch zwischen zwei Frauen stattfinden können. So, das dazu. Was ist die Antwort auf Frauenhass? Es ist nicht der Männerhass. Die Antwort auf Frauenhass ist nicht Feminismus. Und ich habe auch nicht die Alice Schwarzer mir als neue Mentorin gesucht, was den Bären ganz glücklich macht. Sondern was ist die biblische Antwort auf Hass? Vergebung, Liebe, genau. Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Eine andere Form von Hass, die sich durch die Menschheitsgeschichte durchzieht, zumindest seit es das Volk der Juden gibt, ist der sogenannte Antisemitismus. Schon mal gehört? Flackert ja auch in Deutschland immer wieder auf, erschreckenderweise. Und als das Volk Israel in Ägypten war und in der Sklaverei gelitten hat, hat Gott einen Mann berufen, um sie in die Freiheit zu führen. Wer war das? Mose, genau. Und Mose hat gedacht, coole Nummer, mache ich. Und wie hat er gestartet? Wie ist er gestartet? Er hat versucht, das Böse mit Bösem zu überwinden. Er hat diese Szene mitbekommen und hat den Ägypter erschlagen, der den Juden bedrückt hat. Das war nicht Gottes Weg. Dieser Weg war nicht Gottes Weg. Und dann durfte er 40 Jahre darüber nachdenken, während er die Firma seines Schwiegervaters geführt hat. Und wie sagt man so schön, Schafologie studiert hat oder irgendwelche, ich weiß nicht, welche Tiere, waren es überhaupt Schafe? Er hat Tiere gehütet jedenfalls. Und er war erstmal raus aus der Nummer mit seiner Berufung. Und mit 80 denkst du vielleicht, das war's. Aber bei Mose ging es dann erst richtig los und Gott hat ihm eine neue Chance gegeben und hat ihm gezeigt, wie er sich das mit der Befreiung Israels vorgestellt hat. Frauenhass gibt es aber auch gegenüber kollektiven Dingen, die gerne mit einer Frau verglichen werden. Und damit meine ich die Gemeinde. Die Bibel gibt uns ja viele Bilder immer wieder, um Sachen uns verständlich zu machen. Und ein Bild für die Gemeinde ist die Frau. Epheser 5 zum Beispiel, habt ihr schon gelesen, da geht es um die Ordnung in der Ehe, die Unterordnung der Ehefrau unter den Ehemann und der Vergleich auf Christus und seine Gemeinde. Und dann geht es auch andersrum. Ich sage immer, die Männer haben den schwereren Job, wir müssen nur ihrer Leiterschaft vertrauen und ihnen folgen. Und die Männer müssen ihr Leben für uns geben. Wie cool ist das denn? Ich find das so rum perfekt sortiert von Gott. Und so wie Christus das für die Gemeinde getan hat. Aber es gibt auch Misogynie, wenn ich das jetzt mal so transportiere, in Bezug auf die Gemeinde. Weil ich glaube, die Mäuler, die schlecht von ihr sprechen, sind zahlreicher als die, die gut von ihr sprechen. Egal welche Gemeinde, welche Lokalgemeinde oder insgesamt. Und da möchte ich uns heute Morgen ein bisschen herausfordern und gucken, wo singen wir im Chor des Verklägers anstatt im Chor des Fürbitters. Es gibt zwei Aktionen vor Gottes Thron, die beständig immer noch laufen. Das ist der Satan, die Schlange, der Verfluchte, der zertreten wird, der die Frau in die Ferse oder dem Samen der Frau in die Ferse stechen will. Und er klagt an. Er beobachtet dich und dann bringt er Sachen gegen dich vor. Und Jesus beobachtet dich und der Hebräerbrief sagt uns was? Er betet alle Zeit vor Gottes Thron für dich. Er ist in der Fürbitte für dich. Wenn du beten lernen willst, frag Jesus, der scheint zu wissen, wie es geht. Der macht das schon ganz, ganz lange, ohne Unterbrechung. Wenn ich an Frauenhass denke, dann kann ich nicht anders als auch an unsere Stadt zu denken. Wir sitzen hier alle miteinander in Limburg. Und 5 Minuten von hier, in der Weiherstandstraße, sind in den letzten 25 Jahren 2 Frauen ermordet worden. Im Juli 1998, eine Frau, die mit dem Zug nach Limburg gefahren ist, ganz früh, um auf ihre Arbeitsstelle zu gehen, sie wurde vergewaltigt und umgebracht. Und ihre Leiche wurde später hinten in der Weierstandstraße, da beim Sandner, um die Ecke dieser Kreise Richtung Bahnhof, gefunden. Mich hat das damals erschüttert, als ich das in der Zeitung las, weil ich weiß genau, was ich in dem Moment getan habe, als die Frau getötet wurde. Ich habe mein Baby gestillt. Grace. Und ich dachte, ich war friedlich mit meiner Tochter zu Hause im sicheren Bett, während diese Frau in der Stadt diese absolute Katastrophe erlebt hat. Im Oktober vor 3 Jahren, wir waren zwischendrin, mal erinnert ihr euch, ein paar von euch waren mit mir, die Heike Unger hat die Gitarre umgeschnallt, wir sind mit ein paar Leuten in die Weierstandstraße, weil ich den Eindruck hatte, es ist noch nicht so lange her, vielleicht 5 Jahre, und haben da Lobpreis gemacht und haben gebetet und haben gesagt, das soll eine Straße sein, wo Gutes passiert. Leider ist ganz nah vor 3 Jahren im Oktober wieder eine Frau dort umgebracht worden. Es ist schon fast unheimlich. Dieser Mann mit dem Samurai-Schwert oder was das war, der versucht hat, seine Frau, die im Frauenhaus hier Schutz gesucht hatte, zu köpfen, der sie getötet hat. Es war in den Nachrichten, wir waren, denke ich, alle schockiert und betroffen. Was ich auch denken musste, das sind jetzt alles ganz subjektive Sachen von mir, ne? So kannst du jetzt selber bewerten und drüber nachdenken, ist, dass in der Zeit, wo, auch in derselben Zeitspanne, in denselben 25 Jahren, mindestens 2, also das sind halt die Sachen, die ich, wo ich weiß, charismatische Gemeinden, Frauen, auch ihr Leben verloren haben in Limburg. Es gab mal eine Pfingstgemeinde in Limburg, die war viel älter, die gab es schon lange, bevor wir uns bekehrt haben. Und die ist nicht mehr da. Und es gab mal eine tolle Gemeinde, wo auch ein paar von euch waren, gell, Uwe? Die war super stark, die war auch in der Stadt, da waren wir noch in Hadamar. Habt ihr hier angefangen, Reich Gottes zu bauen, und dann ist auch in der Leiterschaft damals was passiert und die Gemeinde ist zerbrochen, ist nicht mehr da. Und viele, die neugläubig sind, wissen gar nicht mehr, dass es sie mal gab. Und das bringt mich so zum Nachdenken, was da alles so gerne zerstört wird und was wohl Gott eigentlich vorhat mit unserer Stadt und mit uns. Und die Frage, die ich erlebe, so ganz persönlich, die Gott mir immer stellt, wo höre ich auf zu lieben? Wo ist mein Punkt erreicht, dass ich nicht mehr freundlich bin und nicht mehr das Beste im anderen sehe, sondern wo ich gegen jemand bin, wo ich jemand ablehne, wo ich jemand verachte, wo ich jemand unterdrücken möchte, wo ich Groll habe, wo ich Bitterkeit vielleicht Raum geben will? Welche Wunden oder Lügen sind in meinem Herzen noch am Wirken und setzen der Liebe Gottes Grenzen? Vielleicht macht Gott das mit dir nicht, ich weiß nicht. Also wenn ich bete so oder durch meinen Alltag gehe, gerade die letzten Wochen ist der Heilige Geist ganz fein mit mir am Arbeiten und hält mir so einen Spiegel vor und sagt mir Sachen wie, Iris, da hattest du Menschenfurcht. Da hast du dich anders verhalten, als du dich verhalten hättest, wenn du nicht Angst davor gehabt hättest, wie Person X reagiert. So. Oder wenn ich stolz bin und wenn ich mich über jemand stelle in meinen Gedanken und denke, das, was du tust, bist du, da sagst du, ist doof. Bin ich aus der Liebe rausgetreten. Und dann kommt er immer mit seiner Glocke und sagt, Moment, ich hätte da was einzuwenden. Könnten wir das bitte ändern, Iris? Ist dir das auch schon mal passiert? Danke für die 2 Jahre. Super. Ach, da bin ich entspannt. Und ihr anderen, ja, ihr hört einfach nur so still zu. Vielleicht trefft ihr mal jemanden, der da auch ein Problem mit hat oder ja, dass er aus der Liebe rausfällt. Ich habe heute Morgen, ich bin ein Predigt-Junkie, fröhlich Bekenner, fragt den Bernd, habe ich in einer Predigt gehört, du merkst, ob du im Geist oder im Fleisch läufst beim Autofahren. Und wenn du das in Limburg nicht merkst oder auf dem Dorf, wo du wohnst, fahr nach Köln. Vielleicht, Simone, haben die Rema Bibelschule da extra für, nicht für dich jetzt, aber für die anderen nach Köln gebaut, weil, oder gestern waren wir dann in Frankfurt, wir waren auf dem Regionaltreffen vom BFP, von den Pastoren, und haben dann die Wahnsinnsentscheidung getroffen, in die Innenstadt zu fahren. Und ich habe gedacht, ich wäre in Rom. So, wisst ihr das so? Und der Bernd sagt, du musst jetzt davor fahren, der lässt dich sonst nie weiterfahren. Und ich so, ich will aber nicht und das macht man so nicht und die Spur ist eigentlich für nach da und so. Und dann habe ich gerade, und dann sagt er, jetzt hast du es gelernt. Also ich wäre sonst wahrscheinlich immer noch in Frankfurt oder so. Das war irre und mir lagen auch so ein paar Schimpfwörter, die schwebten so in dieser Wolke parallel im Auto hinter mir. Aber ich war ganz gut, ne? So, ich habe dann auch gesagt, wahrscheinlich hast du irgendeine hochschwangere Frau und du musst jetzt ganz schnell nach Hause oder irgendwas hast du. Darum fährst du so und schneidest mich und was auch immer. Okay. Es gibt ein ganz tolles Buch, das ist das Beste. Aber es gibt auch ein paar andere Bücher, die sind, aus denen kann man was lernen. Und eins der Bücher, was ich mir manchmal wieder ziehe, ist das Buch Die Sieben Wege von Stephen Covey. Hat das mal jemand gelesen? Hey, die letzte Reihe ist voll eifrig dabei. Frag die mal, wenn du das nicht kennst. Und er spricht in seinem Buch Die Sieben Wege zu mehr Effektivität, was total tief geht. Und da kannst du ganz, ganz viele Fremdwörter lernen, wenn du noch Bock auf mehr hast. Ich glaube, ich habe keine mehr dabei sonst heute. Doch, aus seinem Buch. Er beschreibt das sogenannte Reifekontinuum. Die erste Stufe des Reifekontinuums ist die Abhängigkeit oder Fremdwort Dependence, to be dependent on oder so auf Englisch. Bei Abhängigkeit mache ich mein Wohlergehen oder mache ich andere für mein Wohlergehen verantwortlich. Bin ich emotional von Menschen abhängig, hängt mein Selbstwertgefühl und meine Sicherheit von der Meinung anderer Menschen ab. Und würde ich jetzt emotional abhängig sein von euch hier vorne, würde mein Wohlgefühl beim Predigen von deinem Gesichtsausdruck abhängen. Ja? Es geht, mach dir mal Gedanken. Nee, geht schon. Ist alles gut. Ich bin entschieden connected in die Richtung und ihr habt wundervolle Gesichter. Auch wenn der eine oder andere ein bisschen müde aussieht, aber das tue ich wahrscheinlich selbst genauso. Und die zweite Stufe dieses Reifekontinuums benennt er mit Unabhängigkeit. Independence. To be independent, sagt der Engländer. Und das Lied der Unabhängigkeit ist ja was, was gerne in unserer Gesellschaft gesungen wird, ne? So, lieber selbstbestimmt sein. Und wenn der Mann an meiner Seite irgendwie muckt, dann suche ich mir halt den Nächsten, der freundlicher ist oder der mich noch nicht enttäuscht hat. Und wiederhole das gleiche Spiel nochmal oder bei Männern eben umgekehrt. Oder bis hin dazu, dass Menschen ihre Kinder verlassen. Wir hatten mal eine Nachbarsfamilie, da hat die Frau die Familie verlassen, weil sie übers Internet einen anderen Mann kennengelernt hat. Und dann war mein Nachbar für ein paar Jahre alleinerziehend. Hat dadurch seinen Job verloren und hatte manchmal nicht gewusst, was er zu essen kaufen soll. Und ich habe damals gesagt, er wohnt jetzt schon lange woanders. Ich habe damals zu ihm gesagt, warum hast du nie was gesagt? Das tut mir so leid, wenn ich nur eine Ahnung davon gehabt hätte, wie es dir geht. Ich hätte ja gekocht oder ich hätte ja was rübergebracht. Das hat mich so erschüttert, diese Geschichte zu hören. Und ich dachte, was bringt eine Frau? Männer, das kennen wir vielfach. Aber was bringt eine Mutter dazu, ihr Kind zurückzulassen? Das ist schon hart, oder? Ja. Die Sehnsucht nach Unabhängigkeit, nach persönlichem Glück, nach Erfüllung letzten Endes. Ich weiß nicht, ob sie gefunden hat, ich habe sie nie wieder getroffen, aber möglicherweise hat sie es doch nicht so ganz geschafft. Ich weiß es nicht. Unabhängigkeit. Aber was ist dann das eigentliche Ziel? Ist nicht Dependenz und Independenz, sondern das Ziel, und das hat auch Gott mit uns, ist die wechselseitige Abhängigkeit. Die sogenannte Interdependenz. Und damit ist dann Schluss für die Liste für die Fremdwörter heute Morgen. Und die Bibel redet davon. Die nennt das nicht so. Aber sie beschreibt es. Und da gehen wir gleich auch ins Wort rein. Und das, was eben passiert ist, als das Ansteckmikrofon nicht funktioniert hat und nicht das Handmikro und hin und her. Und der Daniel kam dann und hat hier irgendwas geschraubt oder gestellt oder Batterie. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Auf jeden Fall läuft's ja jetzt. Wir brauchen einander. Und ohne euch wäre auch voll langweilig, so zu den Stühlen zu predigen. Haben wir ja während Corona geübt. Geht schon. Fühlt sich aber voll blöd an, ganz ehrlich. Macht viel mehr Spaß mit euch. Selbst wenn die Mundwinkel nicht immer ganz weit oben sind. Interdependenz. Okay, gehen wir mal in die Bibel. Epheser Kapitel 4. So, jetzt kannst du das mit mir aufschlagen. Das ist nämlich die Kernbibelstelle für die ganze Predigtreihe und ich weiß noch nicht, wie lange die geht. Wahrscheinlich die 4 Sonntage, vielleicht auch noch bis ins neue Jahr. Gucken wir mal. Jemand hat Epheser 4 mal das Beziehungshygienekapitel genannt. Fand ich eine interessante Überschrift. Da geht es ganz viel darum, wie wir miteinander umgehen sollen. Aber wir steigen jetzt ein bisschen weiter hinten ein. Und zwar in Vers 8. Epheser 4, ab Vers 8. Und ich lese mal aus der Menge-Übersetzung vor. Da heißt es auch, aufgestiegen in die Höhe hat er, gemeint ist Jesus, Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben verliehen. Dass er aber hinaufgestiegen ist, welchen Sinn hat das, als den, dass er auch zuvor in die niederen Gegenden der Erde hinabgestiegen ist? Er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Und eben dieser ist es auch, der die einen zu Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, noch andere zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein, die von jedem Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf Irreführung ausgehen, wie Meereswogen hin und her geworfen und umhergetrieben werden. Vielmehr sollen wir, die Wahrheit übend, in Liebe, in allen Stücken in ihn hineinwachsen, der das Haupt ist. Christus. Denn von ihm aus wird der ganze Leib fest zusammengefügt und zusammengehalten und vollzieht durch jedes Glied, das seinen Dienst nach der Wirksamkeit verrichtet, die dem Maß jedes einzelnen Teiles entspricht, das Wachstum des Leibes zu seinem eigenen Aufbau in Liebe. Also, die Gemeinde ist ein Leib, Jesus ist das Haupt. Und jeder von uns hat einen Platz in diesem Leib. Jeder von uns hat eine Aufgabe. Und es gibt keine Wertung. Es gibt kein wichtiger, weniger wichtig. Es gibt kein Unterschied darin. Und wenn du die Bibel ein bisschen kennst, weißt du, es gibt mindestens noch 2 Listen, auch im Neuen Testament, die sich auf Gaben oder Dienstgaben beziehen. Die eine Liste steht in Römer Kapitel 12. Und die andere, damit wir es uns gut merken können, in 1. Korinther 12. Genau. Aber ich bin immer noch nicht fertig mit meiner Frauenhasskiste. Und ich möchte euch mal fragen, ob jemandem noch was einfällt, wo dieses Bild, dieser Kampf zwischen Frau und Teufel noch in der Bibel vorkommt. Genau, im Buch der Offenbarung in Kapitel 12. Ich will es kurz mit uns anschauen. Schlag das mal auf, ganz hinten in der Bibel. Auch wenn du deine Bibel noch nicht gut kennst, wenn du ganz hinten aufschlägst, bist du vor dem Index und irgendwelchen Landkarten in der Offenbarung. 12. Kapitel. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und den Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, sie, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der die Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hatte, damit man sie dort 1260 Tage lang ernährte. Wenn du tiefer in die Offenbarung einsteigen willst, habe ich darüber auch eine Predigtreihe gemacht, die heißt Der letzte Zeuge. Kannst du in unserem Kanal, in unserem Podcast finden. Und Dieser Kampf, der in Genesis begann, geht in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, immer noch weiter. Und ich weiß, es gibt verschiedene Auslegungen dafür. Was ist hier los? Gegen wen kämpft der Drache? Die Antwort, wer ist der Drache, ist einfach. Das erklärt die Bibel nämlich selber. Wer ist der Drache?
Satan.
Genau. Der Teufel, der Satan, die alte Schlange. Aber wer ist die Frau und wer ist das Kind? Da gibt's, habe ich drei Angebote mitgebracht. Die Katholiken sagen uns, es ist Maria. Und der Sohn ist Jesus. Ist eine Option. Andere Ausleger behaupten, die Frau ist das Volk Israel und das Kind wiederum Jesus. Passt und passt auch wieder nicht. Zu Johannes hat Jesus ja am Anfang gesagt, oder der Engel hat zu ihm gesagt, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Und die dritte Option ist die, die ich persönlich für die beste Auslegung halte. Die besagt nämlich, dass die Frau die Gemeinde Jesu ist, das geistliche Israel. Diese Gemeinde bringt Kinder in die Welt und hat immer mehr Nachkommen. Und das männliche Kind der Frau hier ist eine Personifikation der Märtyrer der letzten Tage. Und die übrigen Nachkommen sind die anderen Christen, die dann auf der Welt sein werden. Der Teufel hasst jeden Einzelnen von ihnen. Der Teufel hasst die Gemeinde. Es ist ein spannender, spannender Kampf. Und die Bibel sagt uns über die Dienstgaben, dass sie diejenigen sind, die die Gemeinde zurüsten, die sie ausstatten. Und man könnte jetzt denken, dass die Dienstgaben die ganz tolle Nummer sind. Statistiken unter Christen sagen, dass etwa 3% der Leute, die gläubig sind, der Christen, sind wahrscheinlich in den vollzeitlichen geistlichen Dienstberufen, also gehören zu einer dieser 5 Dienstgaben oder zu einer Kombination davon. Und die anderen 97% sind aber nicht die Unwichtigen oder die Statisten, sondern das sind die eigentlichen Leute, um die es geht. Vor über einem Jahr bin ich mit meiner Tochter auch nach Limburg gefahren. Und mit ihrer besten Freundin waren wir in der Altstadt in so einem schönen Laden. Da gab es ganz viele weiße Kleider zu kaufen. Und da haben wir ein Brautkleid ausgewählt. Und das war voll aufregend, dabei zu sein. Es war voll spannend, das zu sehen. Und das vergisst man nie wieder. Und wenn man nur eine Tochter hat, muss man sich die Erinnerung gut warm halten. Ne? Und die Dienstgaben sind vielleicht so ein bisschen wie eine Person, die der Braut dabei hilft, sich vorzubereiten auf ihre Aufgabe und auf das, was vor ihr liegt. Aber wer ist im Fokus? Ich war nicht im Fokus in dem Laden. Ich habe die Bilder gemacht, die wir uns heute immer noch gerne angucken. Und tatsächlich bin ich im Spiegel. Ich stand so hinter Gracie vor diesem riesen Spiegel da auf so einem Podestchen. Und dann haben wir Schleier und Kleid. Und dann habe ich ein Foto gemacht. Und dann siehst du sie von vorne im Spiegel. Und das habe ich nicht geplant. Ich bin dann im Spiegel hinten auch zu sehen. Ne? So. Das ist voll knuffig irgendwie. Aber es ging überhaupt nicht um mich. Und es war auch überhaupt nicht schlimm. Weil es total cool ist, wenn dein Kind heiraten will und die Route ist mit Dennis, glaube ich, Anzug kaufen gefahren, da sind die parallelen Dinge passiert, jetzt nicht ganz, vielleicht nicht ganz so fancy wie jetzt bei den Frauen, ne, mit dem, oh, das ist ja ein Getue da und was da alles für Accessoires gibt und hast du nicht gesehen und dann zieht die Frau Turnschuh an, also ist egal, also ja, aber das macht Spaß. Und dann kam der Tag der kirchlichen Trauung im April, viele von euch waren hier mit dabei, haben es live erlebt. Und dann waren wieder ihre beste Freundin und ich, wir waren bei ihr in der Wohnung und dann hat die Lara ihr die Haare geflochten und hat sie vorbereitet und wieder habe ich Bilder gemacht und es war total cool. Und wir als die Dienstgaben, also ich habe nicht so viel gemacht, dem Dennis das Unterhemd an rausgeben lassen, was er vergessen hatte im Kleiderschrank, so damit er keinen, also der Daniel kam dann, sein Bruder, und mit kein Kontakt zur Braut, kein Kleid und sowas vorher sehen und hin und her. Und es geht immer um sie. So, wenn wir jetzt uns beschäftigen die nächsten Wochen mit den Dienstgaben, habt das im Blick. Es geht nicht darum zu sagen, Pastoren, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer sind toll. Sind die, also hoffentlich, sollten sie sein. So hat Gott sich das vorgestellt. Aber es geht um euch. Du bist die Braut, du bist die Person, wo Gott jeden Morgen, wenn du wach wirst, also er freut sich bei mir, denke ich schon auch, aber wo er denkt, yes, ein neuer Tag, was machen wir heute zusammen? Wo kannst du Salz und Licht sein? Vielleicht sagst du was, vielleicht sagst du gar nichts, vielleicht verschenkst du nur was, vielleicht bist du nur nett und machst einfach einen Unterschied in dieser Welt und trägst deinen Jesus mit dir durch deinen Alltag und manchmal kannst du auch mehr tun und jemanden von ihm erzählen oder mit deinem Leben von ihm erzählen. Die Dienstgaben sind Gottes Programm zur Reifung der Heiligen, bis Jesus wiederkehrt. Man kann sie auch vergleichen, habe ich auch aus einer anderen Predigt, mit der Magd, die die Braut bekommt. Zum Beispiel Lea und Rahel, die geheiratet haben, dann erzählt die Bibel, die haben, jeder hat so eine Magd an die Hand bekommen, irgendwie zum Helfen. Das ist cool. Das ist so, also manchmal denke ich, so eine Magd wäre schon cool im Haushalt. So. Ja. Besonders nach Wochen wie der letzten wäre das total super. Aber das ist das Bild, was Gott uns gibt. Ich überlege gerade, was ich sage und was ich weglasse. Über den Propheten, mit dem wollte ich gerne anfangen, reden wir heute gar nicht mehr. Ich wollte die Reihenfolge ein bisschen umkehren. Wir als ja charismatisch orientierte Gemeinde, wir sind ja da sehr zu Hause, wollte beim Vertrauten anfangen und beim weniger Bekannten dann enden, also am Schluss den Apostel dran nehmen. In allen drei Listen im Neuen Testament über diese Dienstgaben und Gaben finden wir das Bild des Leibes. Wir finden das Bild der Veranschaulichung der gegenseitigen Abhängigkeit oder, wie sagt Stephen Covey, wisst ihr das Wort noch?
Interdependenz.
Gut. Wir brauchen einander. Und das, lasst uns das einfach auch noch mal kurz anschauen in Römer 12. Ich hoffe, es ist Römer 12. Ja. Oder auch nicht. Denn gleich wie wir an einem Leib, Vers 4, viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gaben. Und dann kommt eine Liste. Nein, das ist doch im 1. Korintherbrief. Dann kannst du gleich weiter aufschlagen. 1. Korinther 12. Da schreibt Paulus es noch ein bisschen ausführlicher. Und zwar will ich hin Vers 14. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Frag mal jemand, der einen Fuß fehlen hat. Der sagt ja, wie wichtig das ist. Wenn das Ohr spricht, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Oder wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Können wir uns damit versöhnen? Können wir herausfinden, was er von mir will, was er mir für Gaben gegeben hat und einfach das voll einbringen? Aus Liebe? Für die anderen? Ich glaube, wir schulden dem Leib Christi alle miteinander, jeder seine Gabe, sein Talent, dass du Ja sagst dazu und es einbringst. Und das ist etwas, was dir viel, viel Freude machen wird. Jemand hatte ein prophetisches Wort und das will ich dann einfach zum Abschluss nehmen. In Bezug auf das Buch Esther. Eine Freundin von mir, die Cynthia Hayes aus Schottland, hat mir das geschickt. Ich habe es mir angeschaut und war ein ganz spannendes prophetisches Wort, wo Bezug genommen wurde auf das Buch Esther. Und die Frau sagte, Esther ist auch ein Bild für die Gemeinde, die aufsteht, die nicht in einer Opfermentalität steckt, sondern gegen die Pläne des Feindes aufsteht, beim König für ihr Volk eintritt und dafür sorgt, dass Gott durch seine Kinder verherrlicht wird und die Welt dadurch erkennt, dass es nur einen Gott gibt. Der Bernd sagt ja in letzter Zeit manchmal, unser Planet hat ein Ablaufdatum und wir können es nicht ändern, egal wie umweltfreundlich wir handeln. Und es sind mindestens noch 1000 Jahre. Warum sagt er das? wegen dem tausendjährigen Reich, weil erst danach die Erde zerstört wird. Und also das ist das Minimum, was noch da ist. Und wenn wir uns über Frauenhass, Männerhass, Uneinigkeit in der Gemeinde, Konflikte und gegenseitiges Bewerten unterhalten, dann ist das ganz wichtig, weil ich glaube, das, was Gott mit uns vorhat, funktioniert nicht, wenn wir nicht in dieser wechselseitigen Abhängigkeit und Liebe zueinander stehen. Wir können es uns nicht leisten, bitter zu sein, rumzumotzen, den anderen schlecht zu machen, zu verurteilen. Wir können es uns nicht leisten, Rivalitäten und Wettbewerbsspielchen zu spielen. Wir können uns den Kindergartenkram nicht leisten. Weil Gott braucht eine Gemeinde, die in Einheit steht. Und Gott braucht auch Gemeinden, die einander lieben in ihrer Unterschiedlichkeit. Es hört nie auf. Wisst ihr? Und Gott hat das bewusst so gemacht, einen Mann und eine Frau in einer Ehe zu vereinigen. Und ich bin der Meinung, ich habe den besten Ehemann von allen abgekriegt. Es tut mir total leid für den Rest der weiblichen Bevölkerung. Aber und trotzdem, obwohl wir schon über 3 Jahrzehnte zusammen sind und es wirklich gut verstehen, habe ich nie ganz gelernt, so zu denken, wie er denkt. Und bin immer wieder mal überrascht und muss dann fragen und sein Herz neu kennenlernen. Und er meint's und immer wieder was entdecken, was total spannend ist. Er ist einfach so anders als ich. Nicht nur äußerlich, das sieht jeder, aber er ist so anders als ich. Und das ist faszinierend und Gott hat uns berufen, zusammenzugehen und nicht gegeneinander zu kämpfen, nicht einander zu erniedrigen, um den Selbstwert zu stabilisieren, sondern den anderen mehr höher zu achten als mich selbst. Und dann macht Ehe Spaß, dann machen Freundschaften Spaß, dann macht Gemeinde Spaß, dann macht der Dienst im Reich Gottes Spaß. Wir waren gestern Abend auf einem Konzert in Hadamar. War da noch jemand in der Stadthalle? Ja, Eva. Die Jenny hier aus der Gemeinde hat uns eingeladen. Die spielt seit 10 Jahren der Klarinette. Habe ich nicht gewusst. Schon als Kind hat die da angefangen. Und der Bernd und ich, wir haben echt ein volles Wochenende. Und dann haben wir gedacht, sollen wir nicht. Und sie hat so freundlich gefragt. Und manchmal, wenn du dann so zu Jesus guckst innerlich, weißt du, du betest und du guckst zu Jesus und er hat genickt. Und Bernd und ich haben beide sein Nicken gesehen. Haben wir gesagt, ja, wir kaufen 2 Karten, wir kommen. Der hat sich gefreut wie ein Bär. Wir sind dahin getuckert. Ich war so müde. Ihr erinnert euch, ich war in Frankfurt und habe diese ganze Autofahrkiste hin, alles egal. Und dann dachte ich, wie wird das werden? Und es war wunderschön. Es war richtig gut. Der Musikverein Hadamar hat eine Bombenleistung dahingelegt. Da waren 40 oder 50 Musiker auf der Bühne. Also wenn das große Orchester, das war auch so ein Ausbildungsorchester, die kleinen Kinderlein, die durften dann auch. Aber die waren richtig gut schon. Aber das Große. Und dann stand da dieser Typ, der Mann im schwarzen Anzug, mit dem Rücken zu uns, mit dem Stock in der Hand. Und dann denkst du, das ist die nutzloseste Person auf der ganzen Bühne. Was will der eigentlich? Der verdeckt mir die Sicht auf die Jenny, die steht da hinten mit ihrer Klarinette und ich will doch ein Foto von ihr machen. Und die Saxophonistin, die Blonde, die stand sowieso so breit schon davor. Und dann, der auch noch. Wer braucht den? Kein Mensch, könnte man meinen. Aber ich vermute mal, ich habe nur Chorerfahrung in der Schule und mit meiner Mama war ich im Gesangsverein. Gemischter Chor, Frohsinn. Ja! Und dann weiß ich, dass die Dirigenten, die sind schon wichtig. Die trainieren mit dir, die proben mit dir, die geben dir den Einsatz. Und die haben richtig geleuchtet. Die Leute, du hast gesehen, wie viele Stunden die wahrscheinlich geprobt haben. Und wie viel Schweiß und Arbeit da reinfloss. Und die haben sich geehrt. Und der war 10 Jahre das. Und dann hat der ein Geschenk. Und die hat einen Blumenstrauß gekriegt in der Pause und so. War total knuffig. Aber ich weiß, weil ich Menschen kenne, bei denen kracht und quanzt auch mal im Gebälk. Mit Sicherheit. Und die haben auch ihre Konflikte und was. Aber sie haben um einer Sache, die ihnen allen wichtig ist, die ihre Leidenschaft ist, nämlich gute Musik zu machen mit Blasinstrumenten und Percussion, haben sie irgendwie geschafft, den Mist zurückzulassen. Wahrscheinlich gab es auch Leute, die den Verein verlassen haben. Sowas gibt es ja überall. Außer bei uns natürlich, hat es das noch nie gegeben. Und jeder hat seinen Einsatz gefunden. Wie hohl wäre das gewesen? Also die kann bestimmt toll Klarinette spielen, auch ohne die anderen. Also muss ich mir von der Jenny mal präsentieren lassen. Aber das wäre ein relativ langweiliger Abend gewesen. Aber wenn du 40, 50 Leute da auf der Bühne stehen hast, wo dann die 4 Männer mit der Tuba, die hatten dicke Backen, sag ich euch. Das war, boah, ich gedacht, wie cool ist das denn? Und hinten, da muss einer so ein Klingklong, so ein Xylophon oder was, da kam bei einem Lied sowas durch. Und es war eine Freude den ganzen Abend. Ich bin nicht eingeknackt, obwohl ich voll fertig war. Und meine ganze innere Spannung ist verloren, einfach beim Musik hören und beim Beobachten von Menschen, die sich alle eins gemacht haben, um etwas gemeinsam zu erreichen. Die in Interdependenz mit dem nutzlosen Dirigenten, also es ist jetzt Ironie, ihr wisst schon, was auf die Beine zu stellen. Und vielleicht sind die Dienstgaben so ein bisschen wie der Dirigent oder die helfen, dass der Leib Christi das Werk des Dienstes tut. Und glaubt ihr nicht, dass das wunderschön ist? Und das war jetzt nur ein Abend mit schöner Musik. Das, was wir zu bringen haben und was wir in diese Welt raustragen, geht über diese Welt hinaus. Wenn der letzte Ton hier unten gespielt ist, geht's weiter. Und es geht darum, Menschen für die Ewigkeit vorzubereiten. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir feiern, was wir sind und feiern, was der andere ist. Hinter uns lassen, was uns abhalten möchte, die Stimme des Verklägers, der uns gegeneinander manchmal aufbringen will, in der Ehe, in der Familie, Kinder, Eltern, Gemeinde, wo auch immer. Und dass wir einander anfeuern und sagen, du machst das gut, machst einen guten Job. Und ich bin so froh, dass du da bist. Ich bin so froh, dass ich ein Mikrofon habe, was ich nicht in der Hand festhalten muss, weil ich laufe hier dauernd rum und kann mit meinen Händen, ich mache dann immer Sachen, die ich gar nicht glaube, dass ich die gemacht habe, wenn der Bernd mir nicht hinterher das Video zeigt und sagt, guck mal, da hast du so gemacht. Und das ist irgendwie entspannt für mich. Und es ist so schön, was für einen Auftrag Gott uns gegeben hat für diese Stadt. Weil mein Herz und ich denke euer Herz und sein Herz brennt dafür, dass Limburg bekannt wird. Nicht für Frauen, die in der Weiersteinstraße schlimme Dinge erleben. Nicht mal für die Whisky-Messe, wo Leute Alkohol in seinen verschiedensten Geschmackrichtungen kennenlernen. Nicht für irgendein Festival oder irgendwas, sondern für eine Sache. In Limburg gibt's Leute, die kennen Gott und in Limburg kannst du Gott kennenlernen. Limburg ist voll von Gemeinden und die ganze Region, wo du Jesus feiern kannst, wo du dein Ticket für den Himmel bekommen kannst und wo du lernen kannst, auf der Erde mit ihm und mit anderen ein kraftvolles, überfließendes, starkes Leben zu leben. Gegen die Richtung, in die diese Welt schwimmt. Gegen das Ich. Gegen das Jeder macht's alleine. Und das wünsche ich mir für uns. Und darum freue ich mich auf die nächsten Teile. Und eine Bibelstelle. Eine schaffen wir noch, oder? Eine Bibelstelle. Jesaja 11. Da beschreibt uns einer der großen Propheten, groß, weil er ein langes Buch schreiben durfte. Ist auch keine Wertung. Da beschreibt uns Jesaja, wie es sein wird im tausendjährigen Reich, wenn der Messias regiert. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, sondern nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Vielleicht hast du eben gedacht, als ich gesagt habe, ich glaube, dass die Gemeinde diese Frau aus der Offenbarung ist, kann ja nicht sein, weil da stand ja die Heidenvölker mit eisernem Stab. Doch, kann sein, weil du kennst ja das Sendschreiben an Thyatira, 2. Kapitel, 26. Vers, da steht nämlich, dass wir mit Christus dieses Gerichtsding mitmachen. Also wir werden dann auf Pferden reiten? Ich war beim Ponyreiten schon immer ein bisschen ängstlich, wenn meine Eltern sich da früher draufgesetzt haben, so auf der Kirmes. Wir werden da auf Pferden reiten und wir werden da irgendwie so mit eisernem Stab mit Jesus irgendwas, wie auch immer. Er wird uns schon erklären, was wir zu tun haben. Also von daher passt es schon, das ist kein Widerspruch. Okay, wo war ich denn? Vers 5, Gerechtigkeit wird der Gott seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammenlagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter, und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Reich Gottes bedeutet Frieden zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch, auch zwischen Mensch und Tier, Mensch und Natur und zwischen Tier und Tier. Irgendwann hat das alles ein Ende und auch deine Kinder werden sich nicht mehr streiten. Lasst uns doch stehen und miteinander beten, bitte. Vater Gott, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns durch deinen Geist immer wieder überführst, wo wir aus der Liebe gepurzelt sind, wo wir Hass, Ablehnung, Verachtung, Groll, Bitterkeit irgendwo Platz gegeben haben. Beim Autofahren, in der Ehe oder wo auch immer, auf der Arbeit, keine Ahnung, in der Gemeinde, Herr, überführ uns, mach uns da wirklich sauber. Wir wollen dem Teufel keinen Platz geben. Der Verkläger der Brüder, dem wollen wir auch auf den Kopf treten mit dem Fuß. So wie du es gesagt hast in Lukas 10. Auf Schlangen und Skorpione werden wir treten und du hast uns Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes und nichts wird uns schaden. Und Vater Gott, ich bete für jeden, der heute hier ist, der online zuschaut, der das irgendwann anschauen wird, dass du uns hilfst, solche Friedensstifter zu sein. Menschen, die lernen zu lieben, die lernen das Böse, was uns manchmal so heftig entgegenschlägt, mit dem Guten zu überwinden. Herr, ich bete, dass du uns in die Einheit, in diese volle Mannesreife, in diese Vollendung des Glaubens immer mehr hineinführst, damit wir einen Unterschied machen, damit Menschen kapieren, dass wir keine Idioten sind, die eine Krücke brauchen, die Glauben heißt, sondern dass wir die sind, die die Quelle des Lebens gefunden haben, die Antwort auf alle Fragen, die Lösung für das größte Problem der Menschheit und die faszinierendste und wundervollste Persönlichkeit, die es überhaupt nur gibt, nämlich dich, Gott. Und wir beten, Herr, für Limburg. Wir beten für unsere Region, wir beten für die Orte, aus denen wir stammen und für alle Ecken, in die wir Einfluss ausüben dürfen, online oder persönlich durch Kontakte, Herr, wie ein Riesennetzwerk. Wir beten, dass deine Liebe fließt, dass dein Evangelium fließt, dass die Wahrheit sich Bahn bricht, damit Menschen frei werden und nach Hause kommen zu dir. Das ist unsere große Sehnsucht, Herr. Darum sind wir angetreten, auch heute Morgen. Und wir danken dir, dass du uns vertraust, dass du uns ausgesandt hast, als eine Gemeinde von vielen. Und wir wollen das feiern und wir wollen deinen Plan wirklich ausführen, Herr. Ehre sei dir. Du bist das Haupt der Gemeinde. Du bist der König. Und wir beugen uns vor dir, Herr. Und wenn du mit Gott noch gar nichts am Hut hast, am Ende von jedem Gottesdienst beten wir so ein Gebet und ich lade uns alle ein, auch für den Moment noch stehen zu bleiben. Und wenn du sagst, hab nicht alles verstanden, ist auch nicht so schlimm, aber du willst irgendwie, du hast Bock auf Gott, du willst mit Gott starten, dann lade ich dich ein, folgendes Gebet mir nachzusprechen. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Mir ist klar, ich bin nicht perfekt. Ich habe Fehler gemacht, Sünden getan und ich bitte dich um Vergebung. Jesus, mach du mein Leben neu und hilf mir, dir nachzufolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.